Let's go, Thibaut!
Support for The Other Side comes from Yannick, Thibaut and the Mannschaft.
Genau, von uns. Wir produzieren The Other Side seit jetzt fast 3 Jahren in unserer freien Zeit, immer auf dem Sprung zwischen verschiedenen Städten.
Und wir brauchen Hilfe. Einen Sponsor, also jemanden, der Geld dafür zahlt, dass wir jeden Monat die popkulturelle Welt für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, destillieren. Wer unsere Arbeit unterstützt, den unterstützen wir mit Werbung, knapp und liebevoll hier an dieser Stelle, bevor die Sendung losgeht.
Yes! Wenn ihr also jemanden kennt, der eine Firma hat oder vielleicht selbst etwas Geld, great! Schreibt uns einfach eine Mail an hey@popfeuilleton.de.
Und jetzt aus dem Weg, hier kommt der heutige Ausflug auf die andere Seite.
The Other Side. Listen to better radio. I listen to The Other Side.
Oh, you do?
You know the day destroys the night. Night divides the day. Break on through to the other side.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
You would like to buy a hamburger.
It's not Damburger, hamburger.
I'm not saying Damburger.
Maybe we should stop.
We don't quit. We do not quit. Again, again.
Welcome to The Other Side.
Hey, salut Thibaut.
Salut Yannick.
Also, im Programmheft heute, wir haben uns einen unglaublichen Gast diesen Monat geangelt. Sie ist der Rising Star am Residenztheater in München. Sie spielt Walli Neuziel, die Geliebte von Egon Schiele im gleichnamigen Film, derzeit in allen Kinos. Sie ist erst 29 Jahre alt. Liebe Zuhörende, hören Sie noch fester zu. Valerie Pachner ist im Popfeuilleton und Mann, was haben wir für kluge Fragen für Sie vorbereitet in einer halben Stunde.
Zügeln Sie Ihren Enthusiasmus, lieber Yannick.
Ah, ich bin heiß.
Denn vorher empfangen wir an unserem Tisch hier Colleen Ebrard, ihres Zeichens Französin. Und Colleen hat Schlafprobleme, weil ihr jemand gedroht hat. Wer hat sie verraten? Sie erfahren es in wenigen Minuten.
Auf geht's, Thibaut, mit Destroyed Denim Jeans und Marienkäfern auf der Brust in Richtung The Other Side.
Willkommen auf der anderen Seite.
Aber zuallererst, Doc Schremse, was ist die Geschichte des Abends?
Yannick, wie ist denn Ihre Postleitzahl?
50931 Köln.
Sind Sie sich bewusst, was Sie gerade getan haben? Sie haben Ihre Postleitzahl im Radio verraten, online auf ewig abrufbar, für alle analysierbar, nicht auszudenken, was findige Datendödel jetzt damit anfangen. Ui. Sie wissen natürlich, wo Sie wohnen, ja, so viel ist klar. Aber Sie wissen auch, wie viel Geld Sie verdienen, ob Sie Migrationshintergrund haben, Ihre sexuelle Ausrichtung, welche Produkte man Ihnen erfolgversprechend verkaufen kann.
Das haben wir aber nicht gesagt.
Ob Sie laktoseintolerant sind oder nicht, das kann man alles ganz, ganz präzise dank Statistiken aus dieser Postleitzahl, dank Big Data muss man jetzt natürlich sagen, aus dieser Postleitzahl ableiten. Und ich möchte verhindern, dass unseren Zuhörenden das Gleiche passiert, dass die in dieselbe Falle tappen. Ich möchte deshalb nacherzählen, was ich diesen Monat in der Taz gelesen habe mit aufgerissenen Augen, nämlich, dass der Liedermacher Christoph Weyerer zum zivilen Ungehorsam aufruft. Wenn man an der Baumarktkasse gefragt wird, wo man wohnt, in welcher Postleitzahl, dann soll man sagen 25541. 25541, die Postleitzahl von Brunsbüttel natürlich. Die Datenkonzerne sind dann verwirrt, ob des vielen Sands im Getriebe. Die Verbrauchenden sind sicher vor diesen persönlichkeitsrechtsverletzenden Analysen. Weyerer ruft anscheinend schon länger dazu auf, bei dieser Aktion mitzumachen, aber jetzt erst hatte diese Idee so richtig ihren Durchbruch, kann man alles im Taz-Artikel nachlesen. Eine tolle Aktion. Aber ich bin dann doch ein bisschen stutzig geworden, als ich diesen Satz im vorletzten Absatz des Artikels entdeckt habe. Beim Liedermacher-Festival in Klosterbanz, Songs an einem Sommerabend, rief er, also Weyerer, wieder zum 25541-Widerstand auf.
25541.
Komprimiert auf sendefähige 3 Minuten, die er als Video auf seiner Facebook-Seite gepostet hat.
Der hat nichts verstanden, der Mann.
Ja, ich zitiere weiter die Taz. Das Facebook auch gerne Daten sammelt, nimmt Weyerer als Widerspruch einer komplexen Welt hin, sagt er. Ach ja, dieser Widerspruch, aber so ist sie halt, unsere komplexe Welt. Man muss ja nicht alles verstehen und das ist ja gar nicht so wichtig. Hauptsache, man hat ein gutes Gefühl, man hat das Gefühl, man tut was. Und das tut es natürlich, es fühlt sich richtig an, wenn man beim Einkaufen die Konzerne durcheinander bringt. Was stören uns da faktenbasierte Überlegungen zum Datenschutz in digitalen Zeiten? Ach, Fakten! Yannick, was soll das? Helfen Sie mit, machen Sie mit bei dieser Aktion. Let's make Datenschutz great again.
25541, meine Postleitzahl.
Was haben Sie uns zu berichten, lieber 25541 wohnender Yannick?
Es ist witzig, dass wir zum Jahresende nochmal die Welt verbessern wollen. Tote Wale wären gut. Die könnte man beschreiben, fotografieren. Das gäbe Bilder, die den Leuten nahe gehen. Wale sind beliebt. So beginnt ein ziemlich eindrucksvoller Artikel der Zeit aus dem vergangenen Jahr, den ich gelesen habe. Wale wären gut. Natürlich geht es hier um Klimawandel. Der Artikel, und da ist er auch sehr ehrlich mit sich selbst, beschreibt kein neues Problem. Wir interessieren uns einfach nicht für den Klimawandel. So sehr nicht, dass ich mittlerweile Posts auf meiner Timeline sehe, die mit den Worten beginnen, ja, ich weiß, dass sich ja niemand für den Klimawandel interessiert, aber, und dann irgendeine Statistik, die mir beim Anschauen allein schon so ein richtig mieses Gefühl gibt. Und das ist logisch, weil beim Klimawandel haben wir irgendwie alle Dreck am Stecken. Das ist es ja. Plastik, Urlaub, Avocados, neues iPad, überall klebt so ein bisschen geschmolzenes Gletschereis mit dran. Tote Wale wären gut. Wären sie? Die Psychologie ist sich da gar nicht so einig. In der Studie von 2011 steht nämlich drin, dass es eher destruktiv ist, wenn man immer wieder die schlimmen Folgen des Klimawandels aufzeichnet, weil nämlich jeder, so wie ich, auch Hemmungen bekommt. Und Sie sehen ja irgendwie, worauf ich hinaus will. Schreckensszenarien sind gar nicht so hilfreich. Zum Beispiel dieser Film von Leonardo DiCaprio, der ja durch die Netzwerke geisterte, streut dieses Gefühl von diesem schlimmen, furchtbaren Klimawandel und hilft eigentlich gar nicht dabei zu mobilisieren, sondern demobilisiert eigentlich eher. Daher wäre es vielleicht eher sinnvoll, und das habe ich mir dann gedacht, konstruktive Geschichten zu erzählen.
Ich bin gespannt, Sie haben bestimmt eine gesucht für uns.
Thibaut, ich will mich daran beteiligen, ganz genau, ganz konkret, und ich verspreche, es ist kein Werbegedanke dahinter. Als ich vorhin im Zug saß und auf meinem Laptop aufgeklappt habe, diesen Text geschrieben habe, hatte ich Internet. Ein Testversuch der Deutschen Bahn, aber zum ersten Mal hatte ich Internet im Zug und es hat funktioniert. Umsonst. Bahnfahren ist toll, spart CO2. Mann, was fühle ich mich gut.
You've been to the other side.
The other side. There is no other side.
Ob die Welt eine bessere ist, sehen wir jetzt, denn es ist Zeit für die eingedampfte Essenz des Senders ohne Frequenz.
Das Zapping, zusammengestellt wie immer von Vincent Rassfeld.
Das Zapping ist unsere subjektive Veranschaulichung dessen, was genau im vergangenen Monat hier auf den Detector Bytes gesagt wurde. Das Zapping also des Novembers, wo die Zeichen standen auf Death of a Ladies Man, so sei es.
What's in the box?
Hallo.
Erzähl, was machen wir heute?
Wir machen einen bewusst entspannten Einstieg. Wir machen uns erstmal einen Tee.
Wenn ich sehe, wie viel Hass da ist.
Wenn alles irgendwie für Clinton spricht aktuell.
I mean, no, did anybody see this path?
Ausgehende Wahl scheint dadurch jetzt nicht mehr ganz so klar zu sein.
Wir sind jetzt wieder 12% Rückstand.
Jetzt kommt durch Clintons E-Mail-Affäre doch nochmal ein bisschen Wind in die Sache.
Nobody expected, I mean.
Let's sing another song, boys. This one has grown old and bitter.
2016, Sie wissen es, ist ein schwieriges Jahr für viele Musikfans. Es ging mit David Bowies Tod im Januar denkbar schlecht los und jetzt ist auch Singer-Songwriter Leonard Cohen im Alter von 82 Jahren gestorben.
Und also furchtbar.
We have lost one of music's most revered and prolific visionaries.
Der Kanadier Cohen ist im Grunde sowas wie ein singender Dichter gewesen.
Aufgewachsen in Montreal in einer vermögenden jüdischen Familie stand er mit 33 zum ersten Mal auf der Bühne und sang von Liebe und Sex, Aufstand und Transzendenz.
Ach, ist das dramatisch, sag ich.
Genau, dramatisch und romantisch und dramatisch.
Meines Erachtens wäre so ein Literaturnobelpreis nicht nur bei Bob Dylan, sondern auch bei Leonard Cohen gut aufgehoben gewesen.
I never seen your eyes so wide. I never seen your appetite quite this occupied.
Ich reiche dir mal dieses Stück Schokoladenkuchen.
Oh, das ist köstlich.
Um im trüben November auch gut bei Laune zu bleiben.
Und das haben sie nötig.
Bist du jetzt glücklicher als vorher?
Wenn du so fragst,
Ja.
Wir beschäftigen uns heute unter anderem mit einer sehr nervigen Randnotiz, die einem im Alltag vielleicht sehr oft begegnet.
Aber gut, aber das soll ja nicht um unsere privaten Schlangengeschichten gehen, sondern...
Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. So heißt der neue magische Kinospaß.
Muss man erstmal verdauen so, ne?
Ja, der Film ist irgendwie eine Rückkehr in dieses Harry-Potter-Universum. Macht das Ding Potter-Fans glücklich?
Ich glaube schon. Ich hatte schon so nach 2-3 Minuten diese erste wohlige Gänsehaut auf dem Unterarm, als Hedwig-Theme, also dieser Potter-Song, den wir alle immer sofort im Ohr haben, kam.
So, Moment, ich mach dich mal ein bisschen lauter.
Diese Welt, die hier gezeigt wird, also wirklich ein Land voller Angst und gar nicht so sehr, weil diese Tierwesen unterwegs sind, sondern weil hier einfach wirklich Hass geschürt wird. Dieser Konflikt Muggel gegen Zauberer bzw. Hexen, die verfolgt werden, das erinnert alles so ein bisschen auch an...
Ja, wenn diese US-Wahl eins gezeigt hat, dann, dass man einfach irgendwas behaupten kann und es wird zur Wahrheit und man erhält auch noch den Zuspruch der Bevölkerung. Also möchte ich an dieser Stelle nochmal auch im Namen der Redaktion ganz herzlich Bernie Sanders zu seinem Wahlsieg gratulieren. Schönen Abend wünsche ich Ihnen noch. Bis dann.
Für Tee trinken ist sehr gut geeignet, die genutzten Teebeutel aufheben, abkühlen lassen und dann in den Kühlschrank tun. Und wenn man dann mal eine ruhige Minute braucht, kann man sich dann so kalte Teebeutel auf die Stirn oder auf die Augen legen, um da ein bisschen Stress rauszunehmen.
Mit großen Augen bestaunt Colleen Hébrard das Streiben in ihrer Schneekugel namens Deutschland. Voilà, ihre Kolumne Folklore.
Fange ich an. Ach ja, natürlich mag einigen unsere Lebensweise verschoben vorkommen. Aber gerade am heutigen Tag wird mir bewusst, es ist nicht das Schlechteste, sich am einfachen Leben zu erfreuen.
Salut, Colleen.
Salut Yannick.
Hey Colleen.
Hey Thibaut.
Colleen, Sie haben es mir schon gesagt, Sie sind heute unsere Politik-Spezialistin. Und da frage ich mich, um was wird's gehen? Trump, die Vorwahlen der Konservativen oder vielleicht den Brexit?
Nein. Es geht um Deutschland. Auch hier bewegt sich was und es ist nichts, was mich freut.
Im Land des Bieres, da wo Vitamalz fließt, dem demokratischen Vorzeigeland Deutschland?
Deutschland ist gutes Land, ja, das dachte ich auch, als ich hier vor 3 Jahren hierher kam. Deutschland ist EU, ich bin hier zu Hause, aber diese schönen Gefühle sind passé wegen einer Entscheidung der SPD. Konkreter noch, eine Entscheidung der Arbeitsministerin Andrea Nahles, über die am 12. Oktober abgestimmt wurde. Deutschland kürzt die Sozialleistungen für EU-Ausländer. Sozialleistungen, also Hartz IV, kriegt man jetzt nur noch, wenn man seit 5 Jahren in Deutschland lebt. Vorher waren es 6 Monate. Also dann für mich, ich wohne seit 3 Jahren in Deutschland und ich habe jetzt keinen Anspruch mehr auf Hartz IV. Also erst in 2 Jahren könnte ich das. Dieses neue Gesetz, es geht von der Idee aus, dass die Menschen nach Deutschland kommen, um sich von den Sozialleistungen ein schönes Leben zu machen. Dass Ausländer auch aus der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wären böse Viehdiebe. Aber ich will hier arbeiten, leben. Hier ist meine zweite Familie. Ja, und weißt du was, egal ob es jetzt nach 5 Jahren oder nach 6 Monaten, man hat Hartz IV immer nur ein halbes Jahr bekommen. So viel Geld ist es nicht. Also, dass man Hartz IV erst nach 5 Jahren bekommt, ist symbolisch. Es ist ein Eigenständnis an Reichsbürger und Populisten.
Also man spart gar nicht so viel damit, dass man es verschiebt.
Nein, nicht so viel.
Sozialleistungen für Ausländer kürzen klingt tatsächlich eher wie so ein Spruch von den konservativen Parteien. Oder den Brexit-Befürwortern beispielsweise.
Ja, oder das von Anti-Europäer in Frankreich fordern.
Aber in dem Fall kommt ja der Vorschlag von den Sozialdemokraten. Aber jetzt erklären Sie mir das nochmal. Das betrifft auch Sie, Colleen. Sie sind ja auch EU-Ausländerin. Sie sind auch keine Schmarotzerin.
Nein, Yannick, um all das nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen, auch wir, Französinnen und Franzosen und auch ihr Deutschen leiden darunter, weil das soziale Europa rückwärts fährt. Traurig und erschreckend finde ich das. Die Bewegungsfreiheit am Totterpunkt. Ganz ehrlich, seit Nahles schlafe ich nicht mehr so gut und habe den Eindruck, dass mich unbekannte Menschen in der Straße anschauen, dass jeder jetzt es denkt, dass ich eine Schmarotzerin bin. Manchmal bilde ich mir ein, ich könnte ihre Gedanken lesen.
Du bist nicht willkommen. Jetzt kommen einfach so Personen aus EU-Ländern, um einfach so Geld zu bekommen? Für nichts?
Unterstütze ich nicht.
Alle wollen was von uns.
Du bist nicht willkommen.
Ihr Land kann in der EU sein. Sie bleibt eine Ausländerin.
Du bist nicht willkommen.
Diese blöde EU-Ausländer.
Wirklich, ich mache mir Sorgen.
Es wird Zeit, dass sie keine Leistungen mehr bekommen.
Wenn auch in Deutschland die Sozialdemokratie sich den asozialen Lösungen hingibt, ist das Ende der Bohnenstange für EU.
Aber jetzt mal ehrlich, Colin, sind Sie einfach sauer, weil Sie jetzt im Zweifelsfall kein Geld kriegen? Oder ist es diese Botschaft, die es Ihnen sendet, die Sie so stört?
Also finanziell macht es bei mir nicht mal einen Unterschied, weil ich Hartz IV nie gehabt, aber ich hätte es haben können. Es ist jetzt psychologisch, weil ich dachte, Europa wird immer mehr zusammenwachsen. Jetzt ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl habe, weniger Rechte zu haben. Was wird jetzt das nächste Schritt? EU-Bürger abschieben? Eigentlich, Thibaut, ehrenamtlich für Sie Kolumne zu schreiben, es reicht nicht aus. Ich träume jetzt, irgendwas einen Callcenter-Job zu haben. Irgendwas, damit ich mich nicht betroffen fühle von Anti-Ausländer-Kommentar auf Internet. Ich will wie eine normale Person leben und in meiner Wahlstadt München wohnen zu können.
Colin, ich glaube, Sie stimmen uns zu, wenn wir sagen, das nächste Jahr kann wirklich nur besser werden.
Mhm.
Geben Sie auf sich Acht trotzdem und tschüss.
Okay.
Nach dieser traurigen Nachricht jetzt ein Ausflug ins Archiv.
Dort lagern die besten Schätze von Detektor FM.
Und wir erinnern uns heute an ein Jahr, als der türkische Ministerpräsident noch einen blauen digitalen Vogel und nicht Richter und Regierungskritiker wegsperrte. Ist gar nicht so lang her. Wir befinden uns im März 2014 und sind vom Rewind verweht.
Sperrt die sozialen Netzwerke. Tja, geneigte Hörende, klingt wie eine vertonte Spiegel-Online-Push-Nachricht, oder? Mal nachsehen? Nein, ist unsere Archivperle. Täglich grüßt der Twitter-Vogel. Dass Erdogan versucht, die Meinung zu lenken, haben wir oft gehört. Aber was tut man vor Ort in so einem Fall, wenn Hashtag Twitter down ist, so wie 2014? Wenn Detektor FM nicht gesperrt ist, hört man die Social Networks-Tipps des Internetkorrespondenten Thomas Knüver, der am 21. März 2014 empfiehlt, eine SMS zu schreiben.
Das klingt jetzt völlig absurd, aber tatsächlich war die Nutzung via SMS bei der Geburt von Twitter in den USA ganz, ganz wichtig. Also da hat man durchaus einiges an Erfahrung. Und der Twitter-Deutschland-Chef Rowan Barnett hat heute auch schon Nummern getwittert, über die türkischen Bürger via SMS weiterhin Tweets absetzen können. Also da gibt es zumindest schon mal die zwei beiden Möglichkeiten. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass längst die Suche läuft nach weiteren Löchern in diesem türkischen Erdogan-Internetfilter.
Aber Tweets empfangen über SMS ist schwierig, oder?
Das ist theoretisch möglich. Ist natürlich das Problem, dass wenn man alle Tweets über SMS empfangen will, das Handy wahrscheinlich eine Rotationsheftigkeit entwickelt, dass man ihn jetzt gleich als Mixer nutzen kann. Aber man konnte es sich früher auch tatsächlich ganz normal einstellen, wenn jetzt Detektor FM einen Tweet absetzt, dann hätte ich den gerne als SMS. Insofern, diese Grundfunktionalität war eigentlich mit in der Geburts-DNA von Twitter.
Gibt es ein anderes soziales Netzwerk, was jetzt auf die Schnelle die Rolle von Twitter einnehmen könnte?
Ich glaube, das wird schwierig, einfach weil Twitter Twitter kein soziales Netzwerk für mich in dem Sinne. Es ist viel stärker ein Kommunikationsdienst. Ich bin mir aber auch sicher, dass Facebook eine ganz erhebliche Rolle spielen wird, weil Facebook zur Gruppenorganisation natürlich sehr wichtig ist. Es gibt einen weiteren Dienst, bei dem ich aber ehrlich gesagt keine Ahnung habe, ob er in der Türkei überhaupt genutzt wird. Da heißt GroupMe. GroupMe ist ein ganz, ganz tolles Instrument zur Gruppenorganisation und auch zur 1-zu-1-Kommunikation. Der Dienst ist nicht neu, den gibt es schon einige Jahre und er hat sich leider nicht so richtig durchgesetzt. Ich finde das sehr schade, weil den sollte man unabhängig, ob man jetzt gerade mal auf dem Taxiplatz rebellieren möchte oder was anderes tut, den soll man einfach mal ausprobieren.
In 3 Minuten empfangen wir hier Valerie Pachner auf der anderen Seite.
Und wir sprechen mit ihr über fantastische Themen, über Sex, über Schreikrämpfe und über die Muse von...
Aber vorher fragen wir noch The Doors, wie es jetzt eigentlich weitergehen soll.
Take It As It Comes zu Gehör brachten.
Well, we wanted to make pop music, but wasn't as black and white lyrically as most other pop music. We wanted to do something that talked about how being a human is a complicated thing. And it isn't this simple, life's great, we're partying, or I love you, but you don't love me, you're awful. You know, that it's never that simple. And that's great that it's never that simple.
Es war die vorletzte Prüfung. Abitur, mündlich. Das Gefühl war, kurz davor fertig zu sein. Aber da musste man dann doch nochmal durch. Und ausgerechnet Gedichtanalyse. Ich habe Gedichtanalysen gehasst. Nicht die Gedichte, aber eben die Analyse davon. Aber hilft ja nichts. Also fange ich an, über das Versmaß zu sprechen, über Rhythmik und Paar und Kreuzreime. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal mehr, was das für ein Gedicht war. Aber möglichst klug rüberkommen musste man ja. Ich wage mal, das Ganze als Sonett zu bezeichnen, habe ich damals gesagt. Und mein alter Deutschlehrer, der Zweitprüfer, sah mich an, grinste kurz, wie er es eigentlich immer gemacht hat, und sagte dann trocken, wer wagt, gewinnt. Valerie Pachner, seien Sie recht herzlich willkommen auf den Bytes von Detektor FM.
Danke.
Das war Ihr Moment. Frau Pachner, ich erzähle Ihnen von meinem Deutschlehrer, weil das ein Mann war, der mich irgendwie geprägt hat. Der hat mich dafür sensibilisiert, dass irgendwie alles spannend ist in der Kultur, was da so in Texten steht und irgendwie man mit so einer zweiten Ebene durchs Leben gehen kann und das Leben auf einmal spannend wird. Hatten Sie auch so einen Lehrer oder so eine Lehrerin?
Ich glaube, nein. Also ein Lehrer oder so eine Lehrerin hatte ich nicht, aber ich musste gerade sehr lachen, als Sie von diesem Moment vor dem Abitur, war das, erzählt haben, weil ich auch ich habe so einen wichtigen Moment nach dem Abitur, der so war, ich war so wahnsinnig erleichtert, dass das alles vorbei war und ich hatte auch so das Gefühl, warum habe ich mir das alles angetan? Ich war so erleichtert so nach dieser Zeit. Also ich musste jetzt gerade nur irgendwie so daran denken. Das
fand ja, ich jetzt so. Aber diesen einen Menschen, vielleicht an der Schauspiel, die waren ja in Wien an der Schauspielschule.
Nein, so in der Art hatte ich das nicht. Also es gab, glaube ich, immer mal Menschen, die sozusagen eher mich so in eine Richtung geschubst haben oder mich auf was geworfen haben. Aber es gibt jetzt nicht sowas, wo ich das so prägnant in Erinnerung habe.
Wer hat Sie denn auf Schauspielen geworfen?
Das war, denke ich, doch meine Firmenpatin. Ich bin ja katholisch aufgewachsen natürlich, in Österreich am Land. Und sie hat mir, als ich 15 war, eine Broschüre für einen Schauspielworkshop in Graz gegeben. Also ich hatte schon so ein bisschen gespielt, das war dann wohl, habe ich mich selber drauf geworfen in der Schule, aber das war dann sozusagen eigentlich so ein bisschen, weil dieser Workshop war für mich sehr wichtig, weil ich da raus konnte aus Bad Schallerbach, aus dem Ort, wo ich herkomme.
Da sind Sie aufgewachsen.
Genau.
War das so schlimm dort?
Das war nicht schlimm. Das war nur sehr eng. Und nicht sehr, die Welt dort war nicht sehr vielfältig. Also so. Und da musste ich sehr früh raus oder halt, ich hatte sehr früh das Bedürfnis nach anderen Leuten, nach neuen Leuten irgendwie, ja.
Sie sind dann nach der Schule, als Freiwilligendienstlerin, haben sozusagen ihr Freiwilligendienst geleistet in den Honduras. Mhm. Sie sind dann auf die Schauspielschule nach Wien?
Nicht direkt.
Nicht direkt. Nee. Was war dazwischen?
Also, ja,
oder lassen wir das offen?
Nein, ist okay. Nach dem Jahr in Honduras habe ich erst nur gejobbt, weil ich nicht studieren wollte. Und dann habe ich aber doch mir gedacht, es ist schon gut zu studieren und habe dann internationale Entwicklung zu studieren begonnen und Germanistik. Genau, das habe ich dann 2,5 Jahre gemacht, bevor ich dann erst auf die Schauspielschule. Genau.
Und dann sind Sie jetzt nach München gekommen, vor 3 Jahren, spielen jetzt im Ensemble des Residenztheaters hier in München. Und Sie spielen auch Filme, jetzt prominent die Rolle der Walli Neuziel, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der Geliebten des Malers Egon Schiele, im Biopic über Egon Schiele. Wer ist eigentlich dieser Egon Schiele für Sie?
Egon Schiele ist für mich ein bedeutender Maler Österreichs natürlich mal. Und dann ein Künstler, der sehr bedingungslos und mutig seine Eigenständigkeit, seine Eigenwilligkeit verfolgt hat. Also auch den Mut hatte, dem nachzugehen, obwohl das sozusagen die Leute erschrocken hat und da aber so eine Absolutheit hatte. Das finde ich beeindruckend.
Sehen Sie ihn auch als Vorbild? Weil ich fand ihn im Film wahnsinnig strebsam irgendwie. Der ist dran geblieben, ermahnt auch seine Künstlerkollegen immer, Leute, ihr müsst arbeiten, wir sind hier nicht nur zum Feiern da. Sind Sie so eine, die auch so richtig reinhauen kann beim Arbeiten oder eher eine, die sich zwingen muss, auch zu arbeiten?
Ich kann mich schon sehr reinhauen. Also ich kann schon auch sehr, und das ist dann manchmal sehr grenzenlos. Also da gibt es dann, ich habe mich in der Schauspielschule immer so stundenlang in den Lehrsaal eingesperrt, als wir uns so vorbereitet haben für die Sprechrollen, für die Vorsprechrollen, wo sich alle immer beschwert haben, dass ich die so lange blockiere, die Seele. Also ja, ich habe das auch, also ich kann mich sehr da so auflösen auch drin. So.
Sie haben etwas Schiedelhaftes sozusagen.
Oh, das würde ich nicht sagen.
Das würden Sie nicht sagen. Dann frage ich vielleicht auch nochmal die andere Person ab, die Sie verkörpern. Walli Neuziel, die Geliebte von Egon. Wer ist das für Sie? Haben Sie da irgendwie vielleicht...
Walli Neuziel ist eine junge Frau, die vom Land kommt und entsprechend wenig nicht aus einem kunstaffinen, nicht aus einer kunstaffinen Umgebung kommt und dann aber sich als Modell in Wien durchschlägt. Und das hat schon Selbstbewusstsein verlangt, sich da mit Klimt und Schiele irgendwie da abzuhängen oder einzulassen, ja. Also so würde ich es sehen. Und sehr selbstständig auch, weil sie damit hat sie ja auch ihr eigenes Geld verdient. Sie hat, auch obwohl sie Egon Schieles Geliebte war, immer noch die Sitzungen bezahlt bekommen, was auch für eine sehr unabhängige oder fast moderne Beziehung auch spricht, die beiden hatten. Wo ich mir vorstelle, dass sie da maßgeblich dazu beigetragen hat, dass das so eine sehr moderne Beziehung war. Aber man weiß ja sehr wenig über sie. Also es gibt kaum Fakten. Man kann halt vieles über die Bilder versuchen rauszuziehen.
Die Bilder, die sie sich auch bestimmt angesehen haben, genau, als sie sich für die Rolle vorbereitet haben. Ja. Da gibt es dieses eine Bild, vielleicht auch das wichtigste Bild für den Film, Der Tod und das Mädchen. Da sieht man
so sie, heißt ja auch der Film im so Untertitel. Heißt,
genau. Danke, Thibaut. Da sieht man sie eben kniend vor dem Mann, vor dem Tod. Die beiden haben sich eng umschlungen und starren in so eine, ja, fast wie wenn man so verloren irgendwie auf so einen Punkt starrt, hat man ja manchmal. Mhm. Und dann so ein Film vielleicht auch im Kopf irgendwie so abgeht.
Ja.
Waren das so die Annäherungen auch, die Sie gemacht haben, um sich auf die Rolle vorzubereiten? Solche Überlegungen jetzt?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ich habe mir die Ausstellung im Leopold-Museum angesehen, die praktischerweise zur Zeit der Vorbereitung in Österreich in Wien lief. Und die war auf Wally Neuziel ausgerichtet. Da waren der Großteil der Werke, auf denen sie abgebildet ist. Und man konnte ihr Leben verfolgen. Und das war auch so aufgebaut, die Ausstellung, dass sie mit Tod und Mädchen endet, mit dem großen Gemälde. Und das war schon sehr beeindruckend, weil ich da wirklich wie so durch ihr Leben durchgewandert bin und man sich sozusagen, man hatte schon das Drehbuch, man hat sich dann die jeweiligen Geschichten dazu ausgedacht und hatte halt plötzlich dann auch dieses seltsame Moment, dass man wirklich, man sieht dieses Bild und man weiß, dass er davor gesessen hat und es gemalt hat und sie dahinter. Und das war wirklich, und wir haben sozusagen dieses Bild als Rest dieser Begegnung. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Sie spielen also die Geliebte von Egon Schiele. Ihr nächster Film ist auch schon abgedreht, der Film von Terrence Malick. Da spielen Sie die Frau eines Widerstandskämpfers in der Nazi-Zeit. Sie haben auch mit Josef Hader gespielt. Da spielen Sie die Tochter von Stefan Zweig. Haben Sie es eigentlich manchmal satt, dass es so viele Filme gibt, wo es die Geliebte von, die Tochter von, die Muse von irgendeinem Mann ist?
Also satt habe ich es noch nicht, weil ich noch gar nicht so viel gemacht habe. Das heißt, ich habe es nicht satt, aber es ist durchaus ein Thema, das mich bewegt oder halt beschäftigt. Dass man sozusagen eben die Schwester, die Geliebte, die Tochter, die und so weiter und nicht einfach die sowieso ist.
Wie weit sind Sie da mit Ihrem Gedankengang?
Also ich habe, es ist so, das ist natürlich eine, Rollen zu spielen, ist ja immer, hat ja immer was Interessantes und man geht da weiter und man findet Räume in sich und so weiter. Aber was ich problematisch finde bei dem Mangel an weiblichen Hauptrollen, ist, dass dann die Frauen immer nur die Funktion, eine Funktion haben und nicht selber über diese Figur, über diese Frau eine Geschichte erzählt wird. Und ich das Gefühl habe, dass das dringend notwendig ist, weil man das sofort, wenn man sich als junge Frau, Schauspielerin, Künstlerin, wie auch immer, anfängt, mit sich und seiner Arbeit zu beschäftigen, stößt man sehr schnell darauf, dass es da so wenig schon vorhandene Geschichten gibt. Dass es so wenige Vorbilder auch gibt. Es gibt sie natürlich, Gott sei Dank. Aber im Gegensatz zu der männlichen Seite sind nur sozusagen unvergleichlich weniger. Und man dann automatisch sich damit beschäftigen will und gar nicht so sehr aus einer emanzipatorischen emanzipatorischen Anlass, sondern einfach, weil es mit der Identität zu tun hat. Also genauso, Frauen wollen genauso wie junge Männer was über sich rausfinden. Und da wäre es hilfreich, sowohl als sozusagen Kunstschaffende oder Schauspielerin, als auch als Zuschauerinnen, wenn man Geschichten sehen würde, wo Frauen die Hauptrollen spielen, also die Protagonistinnen sind und nicht das Sidekick oder halt Love Interest oder was auch immer.
Super interessant, ne? Dass ausgerechnet auch bei Egon Schiele ja super viele Rollen einfach durch Frauen besetzt sind. Also fast ausschließlich Die wichtigen, außer Egon Schiele, Die Frauen sind.
Ja, ja, da hat das ja natürlich auch einen, also da hat die Autorin Hilde Berger, die das Drehbuch auch verfasst hat, wollte sozusagen auch in dem Fall über die Frauen von ihm erzählen, also sozusagen aus deren Perspektive, was ja dann, das ist schon auch schon Ich meine, man kann Egon Schiele jetzt nicht mit einer Frau besetzen. Das ist klar, dass man Egon Schiele ist, ist Egon Schiele. Aber es gibt eben genauso, es gab immer schon interessante Frauen, über die man auch Biografien machen könnte, wenn man so wollte.
Wir haben vor diesem Interview angekündigt, dass wir über Sex und Schreikrämpfe sprechen werden.
Okay.
Die Überleitung klingt hart, ist aber...
Okay.
Wir haben es Ihnen extra nicht gesagt.
Ja, ich...
Damit ist auf jeden Fall das Thema schon mal angesprochen. Ich kann den kleinen Haken setzen. Was ich mich tatsächlich gefragt habe, ist, dass der Film ja richtig prüde daherkommt. Ne? Also diese ganzen Szenen, wo es dann endlich mal zur Sache geht, so, wo man wirklich mal auch was sieht im Bett. Diese ganzen, ich meine, man sieht immer die Egon Schiele mit seinen ganzen Frauen, dass er da irgendwie malt und dann doch nicht malt, das Malen abbricht und lieber ins Bett verschwindet. Aber sobald es eigentlich losgehen kann, Schnitt. Liegt es an mir? Liegt es tatsächlich an den Gewohnheiten, habe ich mich dann gefragt, dass ich durch Game of Thrones und so weiter tatsächlich so immer schon in diesen, ja, diesen halben Softporno erwarte? Oder ist es tatsächlich so, dass das bewusst gemacht wurde, dass wir hier bewusst sozusagen, weil es ja sowieso schon sehr viel um Nacktheit geht, dass da der Film sagt, wir brauchen nicht alles sehen?
Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Ich kann mir schon vorstellen, dass man sozusagen jetzt nicht das Hauptaugenmerk auf den tatsächlichen Akt dann legen wollte, weil man das ja ohnehin viel mehr in seinen Bildern sehen kann und das dann wie so eine Doppelung wäre vielleicht.
Vielleicht liegen wir da beide richtig, ja.
Egon Schiele ist ja mit 28 gestorben, steht im Abspann. Aber trotzdem gibt es eben ein Werk, ne, das man sich jetzt anschauen kann. Das ist relativ viel. Wir haben vorhin darüber geredet, dass er so viel arbeitet. Sie sind jetzt 29. Haben Sie manchmal so das Gefühl, boah, geil, was ich schon alles geschafft habe? Oder im Gegenteil, oh, ich müsste eigentlich mal langsam den großen Film machen, das große Theaterstück spielen? Haben Sie so Träume, die Sie auf jeden Fall noch, wo Sie noch einen Haken dran sitzen wollen?
Schwierige Frage.
Dafür sind wir bekannt.
ich kenne beides, ich kenne beide Gefühle und ich glaube, das wechselt sich auch immer so ab. Es gibt natürlich Phasen, wo man dann quasi eine große Arbeit hinter sich hat, dann ist man schon erstmal, hat man so sein Gefühl der Zufriedenheit oder der Erschöpfung, je nachdem. Und ist nicht sofort wieder angetrieben. Aber ich glaube, das wird, oder ich hoffe eigentlich auch, dass das nicht aufhört.
Das ist nicht dieses große Warten auf die 30, die ich mir immer so vorstelle. 30, 30. Bis dahin musst du.
Wie alt sind Sie denn?
26. Okay. Aber das ist bei Ihnen nicht so? Das ist ein persönliches Gefühl, was ich habe?
Ne, die Angst oder was? Vor 30?
Ja, halt einfach so als Marker. So, ja.
Nee, lustigerweise, ich hatte tatsächlich einen größeren Stress oder so mit 25 und dachte, ich muss, bevor ich 27 oder 28 bin, alles machen, weil dann sterbe ich ja.
Die 27 haben Sie schon überstanden, sehr gut.
Genau, die 28 auch. Und dann tatsächlich so mit dann ab 27, 28 hat es dann weg. Also dann war wie so, okay, jetzt habe ich auch Zeit. Jetzt kann ich auch noch 50 Jahre leben und schaffen. Jetzt habe ich den Stress nicht mehr. Also, und deswegen stresst mich 30 jetzt nicht.
Ich habe Sie das auch so ein bisschen gefragt, weil ich einen Satz von Ihnen gelesen habe, der mich sehr beeindruckt hat. Da sagen Sie in einem Interview, ich bin mit der Annahme aufgewachsen, etwas Besonderes zu sein und dass mein Leben sowieso toll wird.
Oh Gott, wann habe ich das gesagt?
Das haben Sie in einem SZ-Interview gesagt, als Sie zu den drei Schwestern befragt wurden, als Sie
das
Stück am Resi gespielt haben.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach so, das war...
Mich hat dieser Satz so beeindruckt, weil ich mir dachte, wow, wer hat Ihnen dieses Gefühl gegeben? Ich nehme an, als Kind oder so.
Das kam im Zusammenhang mit dem Sprechen über die Generation Y, im Sinne von...
Tolles Thema.
Ja. Das, also aus dem Zusammenhang, das klang jetzt so ein bisschen krass rausgerissen, weil ich selber persönlich, glaube ich, jetzt gar nicht so ein Gefühl hatte. Es ging da eher um dieses, dass sozusagen man aufgewachsen ist mit einem Gefühl, alles ist möglich. Also mein Vater, der war Marketingmanager und der hat zu mir eben gesagt, weil ich manchmal Angst hatte, so wird das immer so. Und der war wirklich überzeugt, es geht so weiter. es geht, der war davon überzeugt, weil er halt selber in dieser Zeit in diesem großen, sozusagen in einer wirtschaftlichen, sicheren und eher in einem Aufschwung gelernt hat und angefangen zu arbeiten und war davon überzeugt. Und da hatte ich dann auch immer das Gefühl, ach, ich wird alles, eigentlich ist alles, steht mir zur Verfügung und ich werde studieren und dann mache ich das. Und ja, das löst sich dann doch nicht ein. So, ich glaube, das ist gerade so ein bisschen die Erkenntnis. Vielleicht.
Ach, das löst sich doch nicht an, weil ich wollte gerade sagen, und deswegen konnten Sie sagen, ich mache so einen tollen Beruf, der mir wirklich am Herzen liegt.
Ah, nein, das hatte damit gar nichts zu tun. Nein, Schauspielerei, das habe ich nicht als das war nicht ein Weg, um mich irgendwie, es war nicht aus der Sicherheit heraus, habe ich das nicht beschlossen zu machen.
Also Sie hatten sich das ja tatsächlich auch überlegt, Schauspielerin zu werden. Hatten überlegt, ob sie nicht doch irgendwas Politisches machen können. Wie sind Sie da jetzt so, jetzt wo Sie angefangen haben, wirklich auch sozusagen als aktive Schauspielerin zu arbeiten, sehen Sie da die Möglichkeit, dass Ihre Arbeit dann doch was verändert? Was man sozusagen durch ein politisches Amt auch hätte machen können?
Ich möchte die sehen. Ich möchte die Möglichkeit sehen und ich empfinde sie auch als solche. Ich würde es nicht sagen, weil sonst würde ich es nicht machen. Aber es macht mir einfach mehr Freude, wenn, und da geht es jetzt gar nicht so um politisch motivierte Ziele, sondern wenn ich das Gefühl habe, dass es halt was das, was ich tue als Schauspielerin, das Projekt dann, an dem ich teilhabe, also bedeutungsvoll ist und jetzt nicht im eitlen Sinne, sondern einfach was vermitteln kann, was über das schnöde Alltagsleben hinausweist oder ja. Vielleicht auch manchmal einen zum Hoffnung gibt, vielleicht.
Ich habe am Anfang davon erzählt, dass ich ein Gedicht erzählen musste in meiner mündlichen
analysieren,
genau. Sie selbst haben auch mit Gedichten eigentlich angefangen, die Kultur zu entdecken. Ist Ihnen im Gegensatz zu mir das, die Gedichte auch so ein bisschen in Erinnerung geblieben, im Gedächtnis geblieben?
Gedichte generell oder?
Naja, Sie haben ja auch Gedichte geschrieben.
Ja, ja.
Haben Sie davon noch was aufgehoben?
Ach so.
Oder haben Sie die noch im Kopf?
Nein, im Kopf habe ich da nichts. Nein, nein. Nein, leider. Da muss ich euch enttäuschen.
Aber liegt das noch in der Schublade und schreiben Sie?
Das schon, ja. Das liegt noch alles in der Schublade beziehungsweise auf meinem Laptop und wird erweitert, ja.
Valerie Pachner, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke auch.
Wir alle können Sie derzeit sehen im Kino. Ich habe es angesprochen, im Film Egon Schiele, der Tod und das Mädchen. Und in München natürlich am Residenztheater. Geben Sie auf sich Acht und tschüss.
Tschüss.
I love you in the morning. Our kisses deep and warm. Your hair upon the pillow. Like a sleepy golden storm. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye.
Das war Leonard Cohen, der seinerzeit sang, hey, that's no way to say goodbye. Goodbye, Leonard.
Für Sie muss das Ergebnis doch niederschmetternd sein, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Thibaut, ich habe so eine GroupMe-Nachricht von Moritz bekommen.
Oh, ich auch.
Der hat irgendwie ein Theaterstück in Wien gesehen.
Ja, ich glaube, davon wollte er uns erzählen. Aber wissen Sie was? Ich freue mich inzwischen mittlerweile, wenn er uns was von seinen Theaterausflügen erzählt. Ich meine, dieses Theater für Babys oder das war für Katzen, glaube ich, neulich. Ist schon immer abgedrehtes Zeug, was er uns da vorstellt.
Voll. Und ja, der hat so eine Sprachnachricht auf jeden Fall geschickt. Können wir mal reinhören.
Tut mir leid, Debo und Yannick, aber ich werde heute mal die postpubertäre Zielgruppe Ihrer Sendung etwas strapazieren und mal einen Ort mit Anspruch aufsuchen.
Ich umgebe mich ja eigentlich eher mit jungen Menschen, aber heute habe ich mir überlegt, ich werde mal in eine alteingesessene Theaterinstitution gehen. Da, wo sonst immer nur unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger hingehen. Und naja, dieses Theater gehört ja auch irgendwie zu unserer Kultur dazu, oder?
Grundsätzlich würde ich sagen, immer den Vorlieben, den Neigungen, den Interessen zu folgen.
Ich gehe ins altehrwürdige Wiener Volkstheater. Das Stück heißt Niemandsland. Das hört sich so nach Horvath an. Wobei, es könnte auch die Wiederentdeckung eines verschollenen Goethe-Textes sein. Dieses Theatergebäude ist schon irgendwie einschüchternd. Umgeben von Prachtbauten und Boulevards und drinnen ist überall Stuck an der Decke. Es gibt riesige Kronleuchter und rote Vorhänge. Und es gibt sogar eine Garderobe. Das kenne ich doch eigentlich nur aus meinem Techno-Club. Und auf meiner Theaterkarte, da ist sogar mein Sitzplatz vermerkt. Da muss ich mich jetzt erstmal orientieren.
Links außen der erste Sitz.
Das Bühnenbild kann man schon vor Beginn des Stückes sehen. Ein schwarzes Holzgerüst steht da auf der Bühne. Es gibt Leitern, die nach oben führen und eine Stange, an der man herunterrutschen kann. Es wird dunkel im Saal und das Stück beginnt mit einer Tanzsequenz. Eigentlich sieht es eher aus wie ein Ritual. 5 Männer, alle oben ohne, bewegen sich monoton um einen auf dem Boden liegenden Frauenkörper. Dann richten sie die Frau auf, tragen sie zu viert wie eine Leiche umher, reichen ihren Körper von einem zum anderen. Dass hier eine, Achtung, Spoiler, Vergewaltigung dargestellt wird, verstehen wir Zuschauer erst viel später im Stück, als sich die verschiedenen Puzzleteile zusammenfügen. Doch kein Goethe, doch kein Horvath, seltsam. Dabei sitze ich doch unter Kronleuchtern und auf edlem Polster. Niemandsland ist ein Stück von Regisseurin Jael Rohn und den Schauspielerinnen des Volkstheaters.
5 Jahre lang hat sie im mittlerweile fast völlig zerstörten Aleppo ausgeharrt, trotz der Gefahr, die sie umgab, über das Leben dort und den grausamen Krieg zu berichten.
In diesem Stück geht es um Krieg, um den in Syrien, um den in Israel und Palästina, um die Folgen des Krieges in Jugoslawien in den 90er Jahren. Alle Figuren sind irgendwie mit Krieg in Verbindung gekommen. Da ist zum Beispiel der Wiener Anwalt, der sich für Geflüchtete einsetzt. Und der Kriegsfotograf, der nicht damit fertig wird, was er in Syrien gesehen hat. Dann die Aktivistin, die sich in Palästina für den Frieden einsetzen will. Oder die Migrantin aus Jugoslawien, die psychisch und körperlich noch immer mit ihren traumatischen Erfahrungen aus dem Jugoslawienkrieg der 90er Jahre zu kämpfen hat. 2 der Schauspielerinnen spielen sogar ihre eigene Geschichte. Ein israelisch-palästinensisches Paar auf der Suche nach einem sicheren Wohnort. Dieses Stück ist also keine ausgedachte Fiktion, sondern hier erzählen die Schauspielerinnen selbst von ihren direkten und indirekten Erfahrungen mit Krieg, Gewalt und Migration. Entweder, weil sie selbst in Kriegsgebieten waren oder geflüchtet sind, oder weil sie hier in Europa mit Menschen in Berührung gekommen sind, die solche Erfahrungen gemacht haben. All das ist direkt in das Stück eingeflossen und der Stücktext wird immer wieder an die Realitäten aus Syrien oder Palästina angepasst. Und manchmal bringt auch Tanz zum Ausdruck, was Worte nicht aussprechen können.
Ein sehr bedrückendes Theaterstück, weil es sehr aktuell ist.
Ja, es war ganz schön viel, also ich fasse es noch nicht ganz.
Moment, du bist aber noch recht jung, oder?
Ja, es war ganz schön viel, also ich fasse es noch nicht ganz.
Es gibt auch Zuschauerinnen, die noch keine grauen Haare haben. Wenn ich mich so umsehe, gibt es davon sogar einige. Aber bei diesem Stück wundert mich das auch nicht. Das Stück ist echt nicht nur für alte Menschen gemacht.
Und da geht es uns manchmal schon die Auffassung von, naja, Theater ist ein bisschen alt hergebracht.
Das sagt Anke Charton, Theaterwissenschaftlerin am Institut für Theater, Film und Medienwissenschaft der Universität Wien. Woher kommt die Vorstellung, Theater sei nur für alte Leute? Weil man das Bild im Kopf hat.
Dass man irgendwie in einem dunklen Raum sitzt und sich Sachen anguckt, die mit der eigenen Lebensrealität wenig zu tun haben. Was aber, gerade wenn man sich die immens reiche Wiener Theaterszene anguckt, ja überhaupt nicht der Fall ist. Also es ist wieder eine Frage von, was für eine Erwartungshaltung habe ich? Wer hat mir beigebracht, was Theater eigentlich ist?
Wer hat mir beigebracht, was Theater ist? Meine Eltern? Ich komme nicht aus einer großen Stadt mit einer riesigen Szene wie hier in Wien, wo es alle erdenklichen Formen und Formate gibt. Mit meinen Eltern war ich eher in einem kleineren Stadttheater und da liefen dann nur die alten Texte.
Grundsätzlich ist es für ein Haus in der Größe natürlich wichtig, Leute in allen sozusagen Stadien ihres Lebens zu erreichen.
Das sagt Lena Fuchs, Leiterin der Kommunikationsabteilung des Volkstheaters.
Sicherlich merkt man, dass oft ein bestimmter Bildungshintergrund vorhanden ist oder vorhanden sein muss, damit Leute sich für Theater interessieren. Wobei wir im Moment auch sehr stark daran arbeiten, das aufzubrechen. Es ist also sehr wichtig, um das Haus zu füllen, tatsächlich auch in die Breite zu gehen mit der Kommunikation.
Ob diese Strategie aufgegangen ist, kann Frau Fuchs mir leider nicht an Tortendiagrammen belegen, denn das Volkstheater hat bisher noch keine repräsentative Befragung seiner Zuschauerinnen durchgeführt. Aber ich habe ja mit eigenen Augen gesehen, dass der Altersdurchschnitt bei Niemandsland deutlich unter 50 liegt. Theater ist zu vielfältig und daher wäre es ungerecht, alle Stücke, die auf Theaterbühnen stattfinden, als langweilig abzutun und alles, was an anderen Orten stattfindet, als die Innovation zu verstehen. Theaterhäuser, wie wir sie heute kennen, gibt es nämlich erst seit Ende des 16. Jahrhunderts. Theater gab es vorher schon.
An wandelnden Orten, wir kennen den Begriff des Wanderbühnentheaters. Das hat natürlich stattgefunden in Räumen des Sakralen. Das hat stattgefunden in Räumen, die adaptiert worden sind für kürzere Zeiträume. Und natürlich ist dann noch die Frage, was wir überhaupt als Theater verstehen oder ansehen.
Anke Charton beschäftigt sich gerade mit dem Theater der Barockzeit. Und in dieser Epoche hat sie etwas Besonderes entdeckt.
Barock ist natürlich größtenteils überhaupt Theater, das heißt, Verhalten des Hofes untereinander wäre eine Art Theater.
Jeder spielt am Hof eine Rolle. Und das besonders im Barock, wo sowieso alles üppig, kitschig, inszeniert und damit irgendwie fake war.
Das heißt, wir müssen im Prinzip gucken, mit was für Scheuklappen wir eigentlich auf Theater als Begriff gucken und auf den Theaterraum, um zu sehen, dass wir eigentlich diese vermeintlich neueren Entwicklungen, dass wir Theater haben, außerhalb, sagen wir jetzt mal, des Stadttheatersystems, im Prinzip was ist, was auf sehr viel ältere Formen rekurriert und was wir einfach auch im Rahmen von Kommunikation, ich würde sagen, schon immer gehabt haben.
Das Spielen hat Gesellschaft und Kultur schon immer bestimmt. Und nicht nur im Barock, sondern auch heute noch. Ob man da Theater zu sagt oder etwas anderes, das ist Ansichtssache.
Wissen Sie was, Thibaut und Yannick? Ich lasse das jetzt mal mit diesen Theateranalysen.
Ja, also Sendezeit ist ja eh immer knapp, ne?
Nein, das heißt ja nicht, dass ich mich nicht mehr fürs Theaterspiel interessiere. Im Gegenteil. Ich finde das Spielen dann besonders spannend, wenn gar nicht Theater draufsteht. Wenn gespielt wird, ohne Zuschauer, ohne Darsteller, ohne Programmheft, ohne Inszenierung. Wenn einfach das Leben das Spiel ist.
Und wir alle wie die Figuren aus Sims 2 von einem Pro-Gamer gesteuert werden. Nichts für ungut, Moritz, aber wir müssen los.
Okay.
Und das soll es gewesen sein für heute. Wir sind am Ende dieses Ausflugs auf The Other Side. Merci an die ganze Mannschaft.
Die ganze Sendung kann man wie immer nachhören auf popfeuilleton.de. Sie können auch eine Fangruppe gründen bei GroupMe.
Oder auf Facebook oder sonst wo nachgucken. Geben Sie auf sich acht. Salut, ihr Fraternité. Wir hören uns an Silvester wieder zum großen The Other Side Jahresabschluss-Special mit Dirk von Gehlen. Und bis dahin gilt eine einzige Maxime. Niemals, niemals locker lassen. Ciao.
Können wir nochmal? Ist das live gewesen jetzt gerade? Nein, okay, Entschuldigung. Ist möglich, oder? War nicht live. Okay, gut. Okay, also.